Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Forum Ost. Ich freue mich, hier Arta Ramadani begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Ramadani.
Dankeschön. Hallo, und tut mir leid, dass Sie ein bisschen warten mussten. Aber ich verspreche, das wird jetzt gut.
Sie hat uns ihren Roman Die Reise zum ersten Kuss, eine Kosovarin in Kreuzberg, erschienen im Drawa Verlag, mitgebracht. Arta Ramadani begann ihre journalistische Laufbahn 2009 mit einem redaktionellen Volontariat beim ZDF. Seitdem ist sie dort als Redakteurin und Reporterin tätig. Und ihre Leidenschaft für den Journalismus entdeckte sie in jungen Jahren. Bereits als Teenager moderierte sie beim Jugendradio, absolvierte Praktika beim Hessischen Rundfunk, Südwestrundfunk und anderen Filmproduktionen. Und sie hat nach dem Abitur Ethnologie, Medien- und Kommunikationswissenschaften in Mannheim, Heidelberg und Boston studiert. Interessant, ihre Abschlussarbeit schrieb sie über die Veränderung der traditionellen Frauenrolle durch das Leben der Migration am Beispiel der in Deutschland lebenden Kosovo-Albanerinnen. Ja, und sie spricht natürlich fließend Albanisch, da sie ihre Kindheit in Pristina verbracht hat. Und dieses Erstlingswerk, Die Reise zum ersten Kuss, ist jetzt im Drawa Verlag erschienen und es beginnt damit, dass sie sich erinnert an die Zeit in Pristina, als serbische Polizisten auf der Straße die Menschen drangsalieren. Und der Trost der kleinen, ja, 13-Jährigen in etwa, ist Madonna. Madonna und die besten Schokobrötchen der Welt von Oma Emine. Und ganz kurz, gleich zum Anfang, damit Sie wissen, welche Rolle Madonna spielt, sie ist nicht von ungefähr auch auf dem Cover und am Ende bedankt sie sich auch für die Inspiration von Madonna für dieses Buch. Ein kurzes Stück, damit Sie wissen, wie es war, als sie das erste Mal Madonna hört, die Protagonistin im Roman.
Also ich lese ein kleines Stück.
Ja.
Bevor ich mit dem Lesen anfange, wollte ich gerne mal sagen, dass ich beim Schreiben sehr oft an junge Menschen denken musste, die in Teheran leben oder in Syrien oder irgendwo in Afrika, die so isoliert leben, dass sie ihre Musikhelden wohl nie auf der Bühne sehen werden können. Denn so geht's meiner Protagonistin in Pristina im Kosovo. Sie träumt davon, auf ein Madonna-Konzert zu gehen, aber sie weiß, dass Madonna niemals in Pristina auftreten würde, weil dieses Land zu klein ist und zu unbedeutend. Also, ich leg los. Zum ersten Mal hörte ich Madonna im Radio singen. Da war ich in der Küche und aß Milchreis mit Erdbeermarmelade. Es war Samstag, 12 Uhr, es war September, es regnete. Da war ich 11. Als ich Material Girl hörte, kribbelte es überall. Nase, Hals, Bauch, Beine, Po. In mir ging ein Feuerwerk ab. Ich fing an, in der Küche herumzutanzen und herumzuspringen. Ich weiß nicht, was es war, aber es war etwas, das mein ganzes Herz umarmte. Seitdem liebe ich Madonna. Ihre Musik ist wie eine beste Freundin, immer bei mir. Sie gibt mir Kraft und macht mich stark, egal wie gemein die Erwachsenen zu mir sind. Onkel Agim nimmt seitdem Madonnas Lieder für mich auf, damit ich keins verpasse. Er findet Madonna auch super. Und freut sich, neue Lieder zu entdecken, mit denen er mich überraschen kann. Ich glaube, Onkel Agim hat mich doll lieb.
Ja, Onkel Agim ist auch eine sehr schöne Figur, weil er sagt, die albanische Nation steht über allen Religionen, Muslime, Christen, Juden, und seine Frau ist auch Christin. Und er hat natürlich einen großen Stein im Brett bei der jungen Ära, weil er ihr eben die Madonna-Kassetten liefert.
Ja.
Das müssen Sie ein bisschen erklären. Das können sich die jungen Menschen hier nicht vorstellen, dass man hier keine Madonna-Kassetten kaufen konnte oder angewiesen war eben auf diese Kopien.
Ja, weil die Menschen im Kosovo sehr isoliert gelebt haben. Also auch im ehemaligen Jugoslawien waren es ja eher Menschen, die sehr viel diskriminiert wurden. Und es gab einfach nicht so viel. Das sind sehr arme Menschen. Es gab auch keine Kassetten zu kaufen. Madonna war viel zu weit weg. Es gab nur dieses Radio und da konnte sie eben Musik hören. Und um ihr eine Freude zu machen, hat er dann immer aufgepasst, wann ein Lied von Madonna läuft und hat ihr die Lieder aufgenommen. Also deswegen hat der Onkel Agim für sie eine sehr große Bedeutung. Aber das zeigt auch wirklich die Umstände, wo Era aufgewachsen ist. Also wie arm und wie isoliert und wie verlassen eigentlich diese Gegend auch war.
Aber das Tolle an Era ist, sie ist wirklich geborgen, weil Papa Besnik verteidigt sie in der Schule, als die Lehrerin sagt, sie ist frech und vorlaut, sagt Papa Besnik, sagt, meine Tochter ist selbstsicher. Und Mama Lule trägt immer Lippenstift, trinkt gerne schwarzen Mokka und ist Deutschland-Fan. Und dann der Onkel, das heißt, es ist schon ein Biotop, das sie auch stark macht.
Ja, also das muss ich wirklich sagen. Und da musste ich auch so oft darüber nachdenken, dass vieles im Leben völlig egal, wo du lebst und in was für Umstände du lebst. Ich finde, vieles steht und fällt mit der Art und Weise, wie du groß wirst. Also wenn du Liebe erfährst zu Hause, völlig egal, wie arm deine Eltern sind, dann kann dich eigentlich nichts umhauen in der Welt. Also die Sicherheit, die Stärke und die Liebe, die man zu Hause erfährt, die kann dich durchs Leben sehr gut tragen, völlig egal, wo du herkommst.
Und Eras Vater muss ins Gefängnis. Das wird natürlich der jungen Tochter verheimlicht von der Mutter. Das heißt, Papa ist auf Dienstreise, sprich irgendwo arbeitet er im Ausland und wird erst später kommen. Und das war ja im ehemaligen Jugoslawien immer wieder, wenn Menschen oder Männer ins Gefängnis kamen, um die Kinder zu schonen, hat man gesagt, Papa ist auf Dienstreise. Und es gibt sogar einen berühmten Film von Emil Kusturica mit diesem Titel. Das war sozusagen immer Camouflage, um die Kinder zu schonen.
Ja, ja. Ja, weil man die Kinder wirklich auch vor allem beschützen möchte. Alles, ja, was irgendwie traurig macht, alles, was die vielleicht schaden könnte. Also Eltern lieben ihre Kinder so sehr, dass sie ihnen dann auch mal Lügen auftischen.
Ja, und dann ist es unausweichlich. Der Papa ist schon vorgegangen nach Berlin und wir gehen zu Papa nach Deutschland, was keine großen Begeisterungsstürme bei der jungen Ära auslöst, weil sie auch ordentliche Vorurteile hat gegen Deutschland.
Ja, also meine Protagonistin wächst sehr judenfreundlich auf. Denn was viele nicht wissen, die Geschichte der Albaner ist auch eine, die Juden während des Zweiten Weltkrieges beschützt haben, also im Kosovo, in Albanien unter anderem. Und Era erfährt das auch zufällig durch ihre Großmutter, dass auch in ihrer Familie Juden versteckt wurden und beschützt wurden. Und sie denkt dann, gut, in Deutschland sind die Juden verfolgt worden und da wollt ihr hin, sagt sie zu ihren Eltern. Da gehen wir niemals hin, weil es könnte ja auch sein, dass sie uns auch was antun. Also diese Vorstellung von Deutschland als ein freies Land, wo die Menschen willkommen sind, hat sie zunächst nicht. Eben weil sie vorgeprägt ist durch die Großmutter. Wobei die Großmutter eigentlich nichts Gemeines über die Deutschen sagt. Sie sagt nur, dass die Juden versteckt wurden. Aber es ist Eras Fantasie, in der sie das so kreiert. Da könnte Gefahr lauern.
Ja, und dann kommen die Erfahrungen Eras im Flüchtlingsheim. Sie haben ja auch zum Teil diese Erfahrungen gemacht, wenn auch nicht alles wortwörtlich autobiografisch ist in dem Roman, aber der Roman ist schon grundiert mit ihren persönlichen Erfahrungen. Das heißt, sie haben auch erlebt, wie das war im Flüchtlingsheim, die Dusche mit anderen Menschen teilen zu müssen, ist für Era nicht so leicht und sie würde gerne wieder zurück.
Ja, also ich persönlich war 12, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ich muss sagen, die Menschen haben uns sehr herzlich empfangen in Deutschland. Also wir wurden wirklich mit offenen Armen empfangen. Im Gegenteil zu heute. Heute ist ja eher eine ablehnende Haltung Flüchtlingen gegenüber. Das war übrigens auch eine Art Motivation für mich, dieses Buch zu schreiben. Denn die Flüchtlinge in den 90ern, das war ja so die erste richtig große Flüchtlingswelle, die nach Deutschland gekommen ist. Also wir als Familie haben, glaube ich, so 5-6 Monate im Flüchtlingsheim gelebt. Und überwiegend mit Kosovo-Albanern und Bosniern, die auch zu der Zeit nach Deutschland gekommen sind. Aber für mich war das eine sehr schöne Erfahrung, weil es einfach sehr abenteuerlich war, im Gegensatz zu Era. Also Era kommt in ein Flüchtlingsheim und ist erstmal erschlagen von dem, was sie da sieht. Und aber auch ein bisschen ambivalent, ne? Also peu à peu gewöhnt sie sich dran. Und was sie toll findet, ist eben, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben auch Menschen sieht, die dunkle Hautfarbe haben. Also sie sagt dann immer, diese Menschen sehen aus wie dunkle Schokolade, weil sie diesen Begriff vermeidet, schwarz zu sagen.
Ja, und dann stellt sie noch dazu fest, dass die deutschen Jungs hübscher sind als ihre Freunde und Schulkollegen in Pristina, was natürlich auch die Integration erleichtert.
Genau.
Und dann gibt es die drei Neujahrswünsche: besser Deutsch lernen, ein Madonna-Konzert besuchen und einen deutschen Jungen küssen. Ja, ob sich die drei Wünsche von Era erfüllen, wollen wir nicht verraten.
Nee, wollen wir nicht verraten. Man muss dafür das Buch lesen, dann findet man das raus.
Ganz kurz streifen Sie auch die Kopftuchdebatte.
Ja.
Wie ist Ihre Position dazu?
Also ich muss sagen, als wir nach Deutschland kamen, bin ich ja dann auch zur Schule gegangen natürlich in Deutschland und das hat mich schon erschlagen zu sehen, dass gleichaltrige Mädels Kopftücher tragen. Also sowas war in meiner Vorstellung überhaupt nicht möglich, weil ich einfach sehr humanistisch erzogen bin. Wir sind zwar aus einem muslimischen Kulturkreis, aber ich kannte das nicht, dass junge Mädels Kopftücher tragen und das musste ich erstmal schlucken. Ne? Also auch meine Protagonistin ist total fertig, wenn sie dann nach Hause kommt und das erzählt. Um es nochmal kurz zu machen und die Frage zu beantworten, ich habe nichts gegen Kopftücher. Ich finde, wir leben in einer Demokratie. Wenn man volljährig ist, kann man tun und lassen, was man möchte. Man kann auch ein Kopftuch tragen. Aber ich habe Bauchschmerzen, wenn ich sehen muss, dass 12-jährige Mädchen Kopftücher tragen. Wie in meiner Nachbarschaft zum Beispiel. Also ich habe letztens 2 10-jährige Mädchen gesehen und da muss ich sagen, muss die schlucken, weil man weiß einfach nicht, aus welcher Motivation heraus sie das machen und wie weit muss man entwickelt sein, um mit 10 wirklich aus voller Überzeugung ein Kopftuch zu tragen. Also da bin ich der Meinung, sollten Lehrer und Erzieher hellhörig werden und einfach sehr genau hinschauen, warum ist das so?
Era lernt dann auch Tilara kennen, eine Tamilin, die schwerst berlinert. Das ist immer, wir staunen, wenn wir einen afrikanischen Menschen sehen und der plötzlich im breitesten bayerischen Dialekt zu uns spricht und wir sozusagen ganz was anderes erwartet haben. Sogar ein österreichischer Innenminister hat unseren Fußballer Alaba, der bei München spielt, nicht Deutsch angesprochen, sondern er hat ihn Englisch angesprochen, weil er dachte, der kann gar kein Deutsch. Ja. Zurück zu Tilara. Das heißt, es gibt schon sozusagen immer wieder, wenn man andere Migranten trifft, eine unsichtbare, egal woher sie stammen, schon so eine unsichtbare Verbindung.
Ja, das gibt es. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass völlig egal, wo die Mädels herkommen. Also ich habe eine hinduistische Freundin auch im Freundeskreis, eine buddhistische Freundin, ich habe muslimische Freunde. Ich muss ehrlich sagen, dass das, also die Eltern von diesen Mädels bringen doch mehr oder weniger dieselben Werte mit auch, ne? Auch wenn es darum geht, zum Beispiel zu heiraten. Auch meine buddhistische Freundin hat Druck, genauso viel Druck zu heiraten wie meine muslimische Freundin. Also ich vertrete sowieso die These, dass die Menschen sich viel ähnlicher sind, als sie denken.
Ja, haben Sie dann später in Deutschland sich noch einmal mit dem Kosovo-Konflikt beschäftigt und über die Hintergründe interessiert?
Ja, also ich bin ja hauptberuflich Journalistin. Ich habe versucht, auch im Kosovo zu drehen und auch Reportagen zu machen. Aber ich muss sagen, das ist sehr, sehr schwierig, da durchzublicken. Und es ist sehr, sehr schwer, die Menschen zu versöhnen, weil auf beiden Seiten sehr viel Hass herrscht. Und das ist wirklich eine große Herausforderung auch für die Zukunft. Aber ich habe mich unabhängig davon auch in meiner Magisterarbeit mit meiner Herkunft auseinandergesetzt, weil ich weiß nicht, das war immer irgendwie so im Hintergrund. Meine Herkunft, also ich musste mich oft in der Schule so erklären und rechtfertigen, wo ich herkomme. Ich bin ja in einer Schule gewesen mit vielen anderen Migrantenkindern, die aus viel cooleren Ländern kamen als ich, aus Griechenland und Russland und Portugal und irgendwie viel tollere Länder. Und ich kam aus dem Kosovo, da musste ich mich oft erklären, ja, wo ist das, was kann man da machen, ist da noch Krieg? Und da habe ich beschlossen, dass ich irgendwann Aufklärungsarbeit betreiben werde. Und das mache ich auch mit dem Buch.
Ja, und bei Ihrer Untersuchung, wie hat eben die Migration die Frauenrolle der Kosovo-Albanerinnen verändert?
Also ich war sehr überrascht feststellen zu müssen, ich habe ja auch eine eigene Feldforschung gemacht, ne? Ich habe über 50 Frauen befragt, dass die Frauen tendenziell doch viel freier waren in Deutschland. Also die Frauen zum Beispiel, die aus eher dörflichen Regionen kamen, die konnten sich hier schon freier bewegen. Die hatten dann keine Schwiegereltern, keine größere Familie vom Ehemann, die hatten dann einfach einen sehr freien Alltag. Ne?
Weniger soziale Kontrolle.
Genau, wegen der sozialen Kontrolle. Also das war eher etwas, was mich überrascht hat, dass die Frauen das doch sehr genossen haben, sehr selbstständig und frei in Deutschland zu sein. Das war ein Aspekt, den ich rausgefunden habe.
Wissen Sie schon, was Ihr nächster Roman sein wird?
Also, wenn meine Verleger einverstanden sind, würde ich natürlich gerne noch ein zweites Buch schreiben. Und ich glaube, ich würde gerne bei ERA bleiben. Und ich würde gerne einfach Europa vereinen. Das wäre, glaube ich, etwas mit ERA zusammen, einfach ein vereintes Europa vielleicht abbilden.
Das heißt, ja, ERA und Ihre Erfahrungen in Deutschland mit anderen Migranten.
Genau, entweder in Deutschland oder vielleicht zieht sie nach Portugal und macht da ein Auslandssemester, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mir das wirklich vorgenommen, mehr europäische Aufklärung zu betreiben.
Zum Abschluss noch ein ganz kleines Stück aus Die Reise zum ersten Kuss.
Genau, ich habe mich für eine Stelle entschieden, da ist ERA im Flüchtlingsheim und erzählt ein bisschen über ihre Erfahrungen. So, im Flüchtlingsheim aßen wir drei Mahlzeiten am Tag. 50 Leute in einem Saal. Es waren alle möglichen Nationen dabei. Von den meisten hatte ich noch nie was gehört. Und Menschen mit brauner oder schwarzer Hautfarbe hatte ich auch noch nie in echt gesehen. Das kannte ich nur aus dem Fernsehen. Jetzt saß ich Tisch am Tisch mit ihnen. Indern, Pakistanis, Afrikanern. Ich muss sagen, das war das Einzige, was mir an diesem Flüchtlingsheim gefiel. Ich traf Menschen, die aussahen wie dunkle Schokolade. Ich beobachtete sie sehr genau. Sie waren wunderschön, Männer wie Frauen, groß, schlank, freundlich. Ich taute jeden Tag ein wenig auf und wann auch immer ich konnte, ich setzte mich neben sie. Das war unsere gemeinsame Realität. Wir alle hatten ein Ziel, in Deutschland bleiben, mit allen Ängsten, Bauchschmerzen und Zähneknirschen. Das musste mir nun niemand erklären. Ich sah es in den Gesichtern, dass es für niemanden hier ein Ferienlager war.
Ja,
das war's.
Vielen Dank, Ata Ramadani. Und wenn Sie ja so halbwüchsige Mädchen zu Hause haben und die Oma ein Buch sucht für diese, kann ich Ihnen das sehr empfehlen. Das ist ein kluges und herzenswarmes Buch über das Aufwachsen ja in bewegten Zeiten und zwischen Kulturen und Sprachen. Die Reise zum ersten Kuss, eine Kosovarin in Kreuzberg im Drawa Verlag. Vielen herzlichen Dank, Ata Ramadani, und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Lesen Sie wohl.
Ja, danke schön, und dass Sie mir auch so aufmerksam zugehört haben. Vielen herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.